miteinander unser Leben zu teilen. Und deswegen habe ich ein ganz besonderes Hausgruppenmitglied von uns gebeten, heute ein Zeugnis zu geben. Und ich würde gerade mal den Matthias bitte nach vorne bitten. Ich weiß nicht, willst du hochkommen, willst du unten bleiben? Okay. Ich hoffe mal, es an, probier's mal. Genau, der Matthias hat in den letzten Wochen mit uns als Hausgruppe einfach einen Teil seines Lebens geteilt, was uns sehr beeindruckt und auch berührt hat. Und ich freue mich, dass er heute das auch mit der Gemeinde teilen möchte. Ja.
Ja, ich wollte euch erzählen von dem, was in den letzten 6 Wochen in meinem Leben geschehen ist und in dem Leben von meiner Familie. Ihr wisst, die meisten von euch wissen, dass ich 2 behinderte Kinder habe, 2 junge Frauen, die jetzt 24 Jahre alt sind, die bei meiner Frau und bei mir im Haushalt leben. Und vor ungefähr 2 Jahren haben wir gemerkt, meine Frau und ich, dass wir das alleine nicht mehr schaffen und haben damals überlegt, wie können wir uns Entlastung schaffen und kamen dann uns auf die Lösung, auf die viele Zehntausende in Deutschland kommen, die pflegebedürftige Angehörige haben. Wir haben dann eine Pflegekraft aus Osteuropa eingestellt über Agenturen und die Agentur, über die wir jetzt die Frauen vermittelt bekommen, die arbeitet mit dem Modell der Selbstständigkeit, also die Frauen melden dann in Deutschland sich an und melden sich beim Finanzamt an und melden beim Gewerbeamt ein Gewerbe an als selbstständige Hauswirtschafterin und leben dann in den Familien und schreiben jeden Monat eine Rechnung. Und das lief auch sehr gut, aber letztes Jahr hat das Ausländeramt in Frankenthal, also ich komme aus Frankenthal, da angefangen Schwierigkeiten zu machen, weil die sagen, das ist keine Selbstständigkeit, das ist eine Scheinselbstständigkeit. Und das ging dann hin und her, also nicht zwischen mir und dem Ausländeramt, sondern zwischen der bei uns beschäftigten Frau, der Claudia, die ihr auch kennt, die auch oft im Gottesdienst ist. Und ich habe es zunächst nicht sonderlich ernst genommen, aber dann ist jetzt am 11. Januar, wie ich abends nach Hause kam von der Arbeit, war ein Brief im Briefkasten, so ein gelber Umschlag mit Zustellurkunde. Mir schwante schon nichts Gutes. Also der war an die Claudia adressiert, ich habe mir der Claudia gegeben. Claudia macht den auf, fängt an zu weinen. Da stand also da drin eine Abschiebeandrohung, weil sie also hier illegal arbeite und es wäre Schwarzarbeit. Und deswegen soll sie also bis zum 10. Februar das Land verlassen. Ja, das war also zunächst mal für Claudia eine mittlere Katastrophe, aber natürlich auch für uns, weil das dauert immer sehr lange, bis Pflegekräfte so eingearbeitet sind, dass sie mit Johanna und Dorothee zurechtkommen. Und nachdem es die Stadt Frankenthal dieses Modell grundsätzlich praktisch angezweifelt hat, also diese selbstständige Hauswirtschafterinnen, hätten wir auch keine andere Frau nehmen können, die mit Johanna und Dorothee schon vertraut war. Gut, und das hat uns eigentlich so, unser System, was ohnehin auf wackeligen Beinen steht, also massiv bedroht. Aber viel schlimmer war eigentlich das, was es in mir ausgelöst hat, nämlich eine totale emotionale Talfahrt. Ich konnte dann am Montag, ich habe gedacht, ich kann nicht arbeiten und bin dann zum Arzt gegangen, habe mich krankschreiben lassen und habe dann mich ins Bett gelegt. Aber es war also so, ich habe eigentlich, also es war eine ganz schreckliche Zeit und ich habe in meinem 58-jährigen Leben noch keine so schlimme Zeit erlebt wie die 3 Wochen, die dann gefolgt sind. Ich kannte das nicht, man kann sich das auch nicht vorstellen, wenn man es nicht kennt. Also diese so eine gewisse Grundzuversicht, die jeder Mensch normalerweise hat, war einfach weg. Ich hatte einfach nur noch Angst vor jeder Anforderung, Angst vor jeder Entscheidung, Angst vor, dass irgendwas, vor jedem kleinen Misserfolg, alles hat mich in Verzweiflung gestürzt. Wenn zum Beispiel der Drucker das Papier nicht eingezogen hat, ja, dann war ich wieder am Boden zerstört. Ich habe in den Tagen dann diesen Sog ins Bett gespürt, nur noch weg, nichts mehr entscheiden müssen, für nichts mehr verantwortlich sein. Aber ich wusste ja vom Verstand her, das geht nicht, ich muss funktionieren, aber ich wusste eben auch, ich kann nicht mehr funktionieren. Und wenn ich nicht funktioniere, wenn die Claudia abgeschoben wird und Ulrike bricht dann auch zusammen. Ja. Und dann, ich habe mir also alles Mögliche ausgemalt, was aber, denke ich, auch nicht so unrealistisch war, dass ich berufsunfähig werde, dass ich ja, dann halt nur von einer schmalen Rente leben muss, dass wir das Haus nicht mehr halten können, dass wir dann dort in den Heim müssen und so weiter. Also es war für mich, ich hatte diese Angst und hatte viele andere Ängste. Ich habe mich an den Küchentisch gesetzt und habe meinen Kopf draufgelegt, habe geweint und habe mich aus dem Dasein weggewünscht. Also es war schlimm. Und ja, was mich eigentlich gehalten hat, dann in diesen, also ich war dann 3 Wochen krankgeschrieben, was mich gehalten hat, waren Bibelworte, die Ulrike mir gesagt hat, wo ich dann mir gesagt habe, es hat dann zwar nicht gleich geholfen, aber so nach ein paar Minuten habe ich dann doch gemerkt, doch, das gibt mir jetzt wieder einen Halt, also dass, ja, dass Gott auf meiner Seite ist und dass ich nicht wanken werde, oder dass Jesus sagt, er lässt mir meinen Frieden und er gibt mir seinen Frieden. Oder was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich eigentlich im Grunde genommen, oder ich hatte gedacht, ich liebe Gott eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich nur seine Segnungen haben, aber ich liebe ihn eigentlich nicht. Und mir ist so klar geworden, ich habe eigentlich die ganze Zeit, obwohl ich schon lange Christ bin, eigentlich aus eigener Kraft gelebt. Ich habe halt gedacht, ich schaffe das schon. Ich wusste schon irgendwie, dass Gott für mich sorgt, aber ich habe mich nicht wirklich davon abhängig gemacht, sondern ich habe mich von meiner eigenen Kraft abhängig gemacht. Und die war eben dann weg. Und ich habe gemerkt, ich kann gar nichts machen. Ich kann meine Stimmung nicht selbst irgendwie verbessern. Also was mich gehalten hat, waren, wie gesagt, waren Bibelworte, wobei ich also meiner Frau Ulrike unendlich dankbar bin, dass sie sich viel besser auskennt in der Bibel als ich und mir viele Worte sagen konnte, die ich gar nicht, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Was mich auch gehalten hat, das waren eben viele Gebete von in der Hausgruppe und von Freunden und von vielen von euch. Und ich denke, ihr habt das alle gemerkt, dass das wirklich ein ganz gefährlicher Angriff war auf mich und auf meine Familie. Ich wusste auch aus dem Bekanntenkreis, dass so eine Depression eigentlich nicht eine Sache ist, die schnell vorübergeht, sondern das kann lange, lange dauern. Und ja, jedenfalls war ich also dann 3 Wochen dann zu Hause in dieser Zeit. Haben wir dann versucht, die Claudia anzustellen. Das war also das, was das Ausländeramt uns geraten hatte, dass wir sie anstellen. Weil das eben dann das Legale ist mit Sozialversicherungsbeiträgen. Aber ich habe dann halt diesen riesen Berg gesehen an organisatorischem, an was man da alles dann an regeln muss mit der Anmeldung bei der Kasse und das ganze Ausrechnen von den Beiträgen und von der Steuer und was weiß ich was alles. Aber nach den 3 Wochen dann war dann die Frage, lasse ich mich jetzt nochmal krank schreiben oder gehe ich wieder zur Arbeit? Und ich war total hin und her gerissen, ob ich das überhaupt schaffe. Aber Ulrike hat dann gesagt, jetzt gehst du hin und wenn es geht, ist gut und wenn nicht, dann weißt du wenigstens, dass es nicht geht. Und das war ein guter Rat. Ich war dann wieder arbeiten, bin zwar früher heim und das auch jetzt eigentlich die ganze Zeit. Seitdem gehe ich eigentlich relativ, also ich mache nicht meine 8 Stunden voll, aber die Firma akzeptiert das. Jedenfalls hat sich da aber auch vieles gelöst und das sehe ich auch, wie Gott für uns gewirkt hat. Wir haben dann, also das war dann so, da muss man eine Arbeitserlaubnis beantragen bei der Zentralstelle für Auslandsfachvermittlung in Bonn, weil die Claudia ist aus Rumänien. Und dieser Prozess, der zieht sich normalerweise lange hin, müssen Papiere nach Rumänien, die müssen dort abgestempelt werden, müssen wieder zurück. Und da haben wir wirklich Gunst gehabt, da war dann ein Mitarbeiter von dieser zentralen Arbeitsvermittlung, der hat dann sogar eine Telefonkonferenz geschaltet mit Ulrike und mit der Frau vom Ausländeramt in Frankenthal und hat zu der gesagt, also das kommt, die Arbeitserlaubnis, die Frau Riem, also die Claudia, kriegt die Arbeitserlaubnis, ist nur noch eine Frage, bis halt der Postweg dann auch durch ist. Und da hat die Frau vom Ausländeramt gesagt, okay, wenn die Arbeitserlaubnis kommt, dann zieht sie diese Abschiebungsandrohung zurück. Gut, das war schon mal die erste große Erleichterung. Und die kam dann auch, die Arbeitserlaubnis. Und dann habe ich einen Steuerberater gefunden, der mir diesen ganzen Papierkrieg abnimmt. Ja, und das waren eigentlich so die sachlichen Dinge. Aber was eigentlich, das hat nicht unbedingt meine Stimmung wieder gehoben. Und das muss ich wirklich sagen, das ist eine totale Gnade. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich jetzt wieder ja, fröhlich sein kann und zuversichtlich morgens aufwachen kann. Und dafür danke ich ihm.
Vielen Dank, Matthias. Gott ist sehr real und er ist nicht einfach so ein Gott von einem Gottesdienst, sondern er ist und er möchte Gott in unserem ganzen Leben sein und mit jeder Situation, die einfach so aufkommt. Und er ist, so nennt er sich selber in seinem Wort, er ist der Hörer des Gebets. Und das hat die Familie Ganter erlebt, das haben wir alle schon erlebt und das ist auch das Thema heute Morgen. Und ich versuche mich so knapp wie möglich zu halten, weil ich für mich persönlich das Gefühl habe, mein Informationsload ist für heute eigentlich schon voll. Trotzdem, ich möchte euch zu Beginn etwas aus einem Buch vorlesen, das schlechteste Cover hat, das ich je gesehen habe. Aber mein Papa hat immer gesagt, don't judge a book by its cover. Und ich muss euch gestehen, es ist Jahre her, dass ich dieses Buch das letzte Mal gelesen habe. Und ich erinnere mich auch nicht wirklich an viel, was da drin steht. Aber ich erinnere mich an die allererste Seite dieses Buches, weil ich mich sehr, sehr gut an den Moment erinnert habe, als ich das erste Mal gelesen habe. Und ich möchte die erste Seite vorlesen. Das Buch heißt Die Macht des Gebetes von Torrey. Torrey hat gelebt von 1855 bis 1928. Wahrscheinlich sieht deswegen das Buch auch so aus. Er fängt an, dieses Buch zu schreiben. Ich bringe euch eine Botschaft von Gott, die in 7 kurzen Worten enthalten ist. 6 dieser Worte sind einsilbig und das 7. hat nur 2 Silben und ist ein sehr geläufiges Wort. Doch es liegt so viel in diesen 7 kurzen, einfachen Worten, dass sie manch ein Leben umgewandelt und manch einen erfolglosen Christen in eine große Vollmachtstellung versetzt haben. Vor Jahren sprach ich auf einer Bibelkonferenz im Staat New York über diese 7 Worte. Einige Monate nach der Konferenz erhielt ich einen Brief von dem Leiter der Konferenz und einem bekannten Prediger in Amerika. Er schrieb: Mich lassen die 7 Worte nicht los, über die Sie gepredigt haben. Ich muss Tag und Nacht daran denken. Sie haben meine Gedanken, meine Methoden, ja mein Leben umgewandelt und ich glaube, mit Recht hinzuzufügen, auch meinen Dienst. Der Mann, der diese Worte schrieb, ist seitdem Pastor einer sehr bekannten bibelgläubigen Gemeinde. Ich hoffe, dass diese Worte auch heute in einige Herzen fallen und dass einige von euch in den kommenden Monaten und Jahren sagen, mich ließen diese 7 Worte nicht mehr los. Ich musste Tag und Nacht daran denken. Sie haben meine Gedanken, meine Methoden, mein Leben und meinen Dienst für Gott umgewandelt. Ihr findet diese 7 Worte in Jakobus 4, Vers 2, die 7 letzten Worte des Verses. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das sind die 7 Worte. Und ich erinnere mich deswegen so gut daran, als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, weil es mir damals genauso ging. Ich las diese erste Seite und ich kam gar nicht weiter, sondern ich fand mich für mehrere Stunden in meinem Zimmer auf meinem Gesicht wieder und ich habe gebetet, wie ich selten davor, eigentlich nie davor und selten danach gebetet habe, weil Gott mich in die Fürbitte geführt hat, wie nur er das tun kann. Weil wir persönlich können uns zu einem Gebetsleben disziplinieren und sagen, beten ist wichtig. Aber wenn Gottes Wort, das ist wie ein Samen, wenn das anfängt aufzugehen in unserem Herzen und wenn zum Beispiel diese 7 Worte plötzlich in unser Herz fallen, dann ist es was ganz anderes, weil dann können wir nicht mehr anders. Und das ist mein Wunsch für uns heute Morgen mit den paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, dass es Samen sind, die Gott selber spricht und die deswegen Frucht bringen, die nicht wir selber in Anstrengung hervorbringen und uns zu einem Gebetsleben hin disziplinieren, das ist nichts Schlechtes, ja, braucht auch immer wieder alles Disziplin. Aber dass es vor allem Wahrheiten sind, die eine Frucht bringen und wir nicht mehr anders können, dass wir verstehen, Gebet ist ein großes Vorrecht, was wir haben. Gebet ist etwas so Tolles und etwas auch so Mächtiges. Und es ist Gottes Wort, diese 7 Worte sind Gottes Wort, der sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay? Und es gäbe unheimlich viel zu sagen über Gebet. Man könnte jetzt anfangen, was ist Gebet überhaupt, wofür sollen wir beten, was für Arten von Gebet gibt es, von Fürbitte über Danksagung, über Sprachengebet, über geistliche Kampfführung und so weiter. Ich glaube, dass ich vor Menschen stehe, die sehr viel darüber schon wissen, und ich hatte so das Empfinden, für mich persönlich und auch für uns heute Morgen, dass das ist, was wichtiger ist heute Morgen, ist, dass neu Glauben gesät wird daran, dass wir beten sollen und dass es einen Unterschied macht, wenn wir beten oder wenn wir nicht beten. Und es gibt eine Person aus dem Alten Testament, die wird uns im Neuen Testament genannt als ein großes Vorbild dafür oder als eine große Ermutigung dafür, dass wir beten sollen. Wer weiß, wer das ist? Okay, Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Du kannst, glaube ich, nochmal klicken, das müsste eigentlich... Nee, stimmt nicht, habe ich es gar nicht drauf? Doch. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia wird beschrieben als ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Die gleichen emotionalen Hochs und Tiefs, die gleichen Zweifel, die gleichen Fragen. Aber er wird beschrieben als ein Mann, dessen Gebet ganz erstaunliche Auswirkungen hatte, sogar für eine ganze Nation. Er hat gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Und er hat gebetet und es hat geregnet. Und das ist uns zum Vorbild gegeben. Und deswegen wollen wir uns diese Geschichte, auf die Jakobus da Bezug nimmt, will ich mit euch ganz kurz angucken und habe 3 Lektionen, 3 Punkte, die wir aus dem Gebetsleben von Elia da lernen können. Möchte aber, bevor wir sie lesen, in 1. Könige 18 steht sie, ganz kurz in den Kontext einordnen. Also das Ganze spielt zu einer Zeit, oder geschieht zu einer Zeit, da ist Israel in dieses Nordreich und dieses Südreich geteilt. In jedem der Reiche gibt es einen König. Und die Bibel beschreibt diese Könige zu 90% eigentlich als Könige, die nicht taten, was Gott gefiel. Und zu der Zeit Elias war Ahab König. Und Ahab tat noch mehr als alle anderen nicht das, was Gott gefallen hat. Er hat die Anbetung des Götzen Baal eingeführt. Der Götze Baal war ein Gott, der für Fruchtbarkeit und Regen stand. Und im Baal-Tempel ging demzufolge auch so allerlei Unanständiges vor sich. Und Ahab gab diesem Götzendienst und diesem Götzen Baal einfach super viel Raum. Und dann trat der Prophet Elia auf und er rief eine Dürre aus. Also ein völliger Schlag ins Gesicht dieses Gottes der Fruchtbarkeit und des Regens. Und er sagt, okay, auf das Wort Gottes hin, des lebendigen Gottes, wird es 3,5 Jahre nicht regnen. Ich sage da, glaube ich, gar nicht, es wird einfach nicht mehr regnen. Er sagt die Zeit gar nicht an. Und so kommt es. Und es hört auf zu regnen und das Land wird trockener und trockener. Und Ahab natürlich total sauer auf Elia, verfolgt Elia als den Ursprung dieser Dürre und Elia muss fliehen. Und ihr lest das alles nach in 1. Könige 17. Er wird auf ganz erstaunliche Art und Weise versorgt von Raben und von einer Witwe und er weckt den toten Sohn dieser Witwe zum Leben auf und ganz, ganz erstaunliche Dinge, die da passieren. Bis es zu einem Tag kommt, an dem Gott Elia wieder begegnet und zu Elia sagt, Elia, zeige dich Ahab, denn ich möchte Regen geben. Und dieser Tag ist 3,5 Jahre, nachdem die Dürre angefangen hatte. Zeige dich Ahab, denn ich möchte Regen geben. Und Elia lässt daraufhin alles, das ganze Volk und die ganzen Baalpriester, das waren 850 insgesamt, und den König Ahab auf den Berg Karmel kommen. Und ihr alle kennt die Geschichte, die einfach total bombastisch und faszinierend ist. Ja. Und Elia lässt diesen Schaukampf beginnen und er sagt, okay, wir machen Folgendes. Die Baalspriester schlachten einen Stier und legen den auf den Altar und ihr betet zu eurem Gott, dass er Feuer schickt und diesen Stier verzehrt. Ich mache dasselbe und ich bete zu meinem Gott und ihr fangt an. Und der Gott, der Feuer vom Himmel schickt und dieses Opfer verzehrt, der ist der wahre Gott. Und die Baalspriester fangen an und sie tanzen um diesen Stier, es sind 850 an der Zahl, und sie ritzen sich, das waren irgendwelche Rituale, die die halt gemacht haben, und es kommt nichts und es kommt nichts. Und Elia fängt an zu spotten und er sagt, vielleicht ist er gerade auf der Toilette oder vielleicht schläft er auch gerade, vielleicht mal ein bisschen lauter rufen. Und schließlich ist dann der Punkt, wo Elia sagt, okay, genug, jetzt werde ich meinen Gott fragen. Aber davor legt er dem Ganzen noch eine Stufe auf und sagt, okay, holt einmal Wasser, tränkt dieses ganze Wasser, dieses ganze Opfer und den Altar und das Holz darum und tränkt alles in Wasser. Und sein Altar wird in Wasser getränkt und er betet und Gott schickt dieses Feuer vom Himmel und das ganze Wasser wird aufverzehrt und das Opfer wird verzehrt. Und es ist eindeutiger, wie es nur sein kann, welcher Gott der wahre Gott ist. Und das Volk erkennt es an, Elia lässt alle Baalspropheten töten. Und das zum Kontext. Und dann kommt folgende Situation, in der Elia dann um Regen betet, auf das Jakobus sich bezieht, wo ich eigentlich hin möchte. 1. Könige 18, 41 folgende. Und Elia sagte zu Ahab, nachdem all das passiert war, auf dem Berg Karmel, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Und das Ganze so 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. 3 Lektionen, die ich daraus für uns heute Morgen ableiten möchte. Weniger Lektionen als Ermutigungen, die ich hoffe, dass sie einfach in eurem Herz aufgehen. Punkt 1, noch bevor es angefangen hatte zu tröpfeln, bevor irgendwas zu sehen war, sagt Elia zu Ahab, da ist das Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ist das Geräusch vom Rauschen des Regens. Elia hat was gehört, das noch nicht sichtbar war, und zwar die Ankündigung Gottes im 1. Vers des Kapitels, wo Gott sagt, geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben. Elia hatte das Geräusch vom Rauschen des Regens gehört, die Verheißung Gottes, das Versprechen Gottes. Und noch bevor auch nur ein Tropfen gefallen war, bevor eine Wolke am Himmel zu sehen war, sagt Elia zu Ahab, geh hin, da ist das Geräusch vom Rauschen des Regens. Elia hatte eine Verheißung Gottes gehört und er fing an zu beten. Und wisst ihr, Verheißungen Gottes haben eine herausfordernde Eigenschaft. In der Regel hören wir sie, bevor wir sie sehen, bevor wir sie in der Hand halten, bevor wir sie erleben. In der Regel ist eine Verheißung Gottes ein Geräusch vom Rauschen des Regens, bevor auch nur ein Tropfen irgendwo auf die Erde fällt. Und deswegen erfordern Verheißungen Gottes unseren Glauben. Das ist nämlich genau das, wie die Bibel Glauben definiert, dass sie sagt, Glaube ist das Überführtsein und das Sichersein von etwas, was du nicht sehen kannst und was noch nicht ist. Das ist das Geräusch vom Rauschen des Regens, was Glauben erfordert. Ja. Das sind die Verheißungen. Aber eine Verheißung ist auch immer die Offenbarung Gottes, was er tun möchte. Eine Verheißung ist auch immer eine Offenbarung dessen, was Gott tun möchte und was sein Wille ist. Und es ist immer eine Einladung an uns, zu beten und zu entscheiden und zu sagen, ich möchte Teil dessen sein und Teil dessen werden, was du tun möchtest. Und manchmal kenne ich das, dass man denkt, warum soll ich denn überhaupt beten, wenn Gott das verheißen hat, dann wird er das doch tun. Aber es geht nicht darum, trotz einer Verheißung zu beten, sondern es geht darum, gerade wegen einer Verheißung zu beten. An anderen Stellen nennt die Bibel so ein Gebet, Gebet nach dem Willen Gottes. Oder auch Gebet im Namen Jesu. Also es geht um Gebet auf der Grundlage einer Verheißung, die Gott gegeben hat. Kurze Beispiele. 1. Johannes 5, Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Johannes 4, 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Johannes 15, Vers 16, auch Jesus, der spricht, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Johannes 16, Vers 24, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wenn man die Lehren von Jesus im Neuen Testament verfolgt, dann fällt das sehr häufig auf, dass er über Gebet in seinem Namen spricht. Dass er darüber spricht, was es bedeutet, in seinem Namen zu beten. Ich habe mal ein Jahr in Afrika verbracht nach dem Abi und da gab es Leute, für die war das so eine Zauberformel. Es gab sogar einen, der war besonders freakig, der hat gemeint, man muss es einfach 7-mal sagen am Ende eines Gebetes und dann ist das die Zauberformel, die das Gebet erhörbar sein lässt. Und er hat tatsächlich jedes Gebet mit 7-mal im Namen, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus beendet. Und ich dachte mir damals, so, irgendwie kann nicht so ganz sein. Und ich glaube, das ist es auch nicht, beziehungsweise das ist es nicht, sondern es ist genau das, was da steht. Es ist genau das, was da steht. Beispiel. Wenn Reni mich bittet, in ihrem Namen dem Momo etwas auszurichten, dann gehe ich zu Momo und richte ihm das aus. Seine Reaktion, und ich sage zu ihm im Namen von der Reni und so weiter, seine Reaktion wird nicht davon abhängig sein, dass ich komme, sondern ist abhängig davon, in wessen Namen ich gerade komme. Versteht ihr das? Seine Reaktion ist davon abhängig, dass ich im Namen von Reni komme. Und was ich bringe oder worum ich ihn bitte, ist das Anliegen von Reni. Und das ist genau das Gleiche mit uns, wenn wir im Namen Jesu beten. Wir kommen auf der Grundlage dessen, wer Jesus ist und was er getan hat und dass er, wie wir vorhin gesungen haben, dass er den Vorhang zerrissen hat und dass deswegen der Weg frei ist in die Gegenwart Gottes. Und die Antwort, die Jesus uns verspricht, die kann er uns versprechen auf Grundlage dessen, wer er ist und nicht wer wir sind. Mit anderen Worten, wir beten im Namen Jesu nicht, also im Namen Jesu bedeutet, zu beten bedeutet nicht, ich komme und sage, Herr, ich war dir treu die ganzen 10 letzten Jahre. Und Herr, ich dies und Herr, ich deswegen bitte ich dich und du gibst mir. Sondern wir kommen zu Gott, wie Daniel sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Okay, die Grundlage im Namen Jesu bedeutet, ich komme auf der Grundlage dessen, was Jesus vollbracht hat, und ich bringe die Anliegen seiner Person im Namen Jesu. Okay? Und die Grundlage dafür und das, was dafür wichtig ist, ist, dass wir das Geräusch vom Rauschen des Regens hören lernen. Und dass wir hören lernen, was verheißt Gott eigentlich, was möchte er eigentlich tun. Was ist eigentlich sein Plan nach 3,5 Jahre Dürre? Sagt er, zeig dich Ahab, ich möchte Regen geben. Dann ist es eine Verheißung, die uns ins Gebet treiben soll. In der Zuversicht, dass wir nach seinem Willen beten, egal wie abgefahren es wirken mag. Also ich behaupte mal, kaum einer ist unter uns, der den Glauben hat, dass er heute betet, es soll nicht mehr regnen und es wird 3 Jahre nicht regnen. Egal wie abgefahren es wirken mag, aber wenn Gott sagt, ich verheiße dir, und das ist mein Wille, das ist das, was ich tun möchte, und du fängst an, dafür zu beten, dann hast du so eine große Sicherheit, weil du betest im Willen Gottes und du betest im Namen Jesu. Du kommst nicht selber als kleinen Uli und bittest Gott als irgendwas, sondern du bist in Jesus verborgen, du kommst an seiner Stelle, du betest das, was er betet und auf Grundlage dessen, was er getan hat. Und das ist die erste Lektion, die erste Ermutigung, die ich uns von Elia da rausholen möchte. Kenne die Verheißung Gottes. Hör das Geräusch vom Rauschen des Regens, noch bevor du sie siehst. Und sei jemand, der diese Verheißung adoptiert und annimmt und sagt, okay, die mache ich zu meiner eigenen. Das möchte ich sehen in meinem persönlichen Leben, im Leben von anderen Menschen um mich herum, in meiner Familie, auf meiner Arbeitsstelle, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in dieser Region, in dieser Nation. Hör das Geräusch vom Rauschen des Regens. Was pocht auf Gottes Herz? Ich habe euch vorhin von diesem Erlebnis erzählt, nachdem ich die erste Seite dieses Buches gelesen habe. Und diese Gebetszeit war, ich kann sie nur beschreiben, wie einen Kreislauf. Das ist wie wenn Gott sagt dir was, du kannst nicht anders als dafür zu beten und einzustehen und du bringst es ihm. Und es ist wie eine Dynamik, die sich entwickelt. Und das erlebe ich nicht jeden Tag. Aber das ist, was es bedeutet, das Geräusch vom Rauschen des Regens zu hören. Und du siehst es noch nicht, aber du machst dich eins mit dem Herzen Gottes und du sagst, Gott, und dafür stehe ich ein. Dafür stehe ich ein, dafür fange ich an zu beten, weil du hast es verheißen. Und dann kannst du im Namen Jesu beten und nach seinem Willen beten. Und ganz kurze Randbemerkung. Es gibt Dinge, die sind Wünsche unseres Herzens. Und du hast keine Verheißung, die schwarz auf weiß in der Bibel steht. Und du hast kein außergewöhnliches Erlebnis, wo du sagst, okay, ich kann hier sagen, Gott hat mir persönlich verheißen, das ist was. Und über manche Dinge kriegst du vielleicht auch nie so eine Verheißung. Das bedeutet nicht, dass du nicht damit zu Gott kommen sollst und dass du ihm voller Glauben darum bitten kannst und darum bitten sollst. Weil es Verse gibt, auf die du dich trotzdem stützen kannst. Zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich habe einen Bund mit dir geschlossen, nicht aufzuhören, dir Gutes zu tun. Und ich werde mich daran freuen, dir Gutes zu tun. Und für so manchen Wunsch, der hier repräsentiert ist in dem Raum heute Morgen, gilt vielleicht genau das, dass du anfängst, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, du hast versprochen, nicht aufzuhören, mir Gutes zu tun. Und du weißt, was er denkt, ist auf jeden Fall besser, als was du denkst. Aber bring ihm deine Bitten und sei da zuversichtlich. Er ist ein guter Vater, der seinen Kindern gerne gute Gaben gibt. Aber streck dich aus nach dem Geräusch vom Rauschen des Regens. Es wird dein Gebetsleben verändern. Also, Elia lässt sich von der Verheißung Gottes ins Gebet treiben und er nimmt dabei, wie ich empfinde, eine sehr prophetische Pose ein. Wir lesen. Und er beugte sich zur Erde und er legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und der Diener ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so 7-mal. Also Elia auf dem Berg Karmel, ich mache es jetzt nicht vor, aber er kniet sich hin und er verbirgt sein Gesicht zwischen seinen Knien und er betet. Aufgrund des Geräusches, des Rauschens, des Regens. Und er betet und er richtet sich auf und er sagt zu seinem Diener, der Einzige, der noch da war, geh hin, schau auf das Meer hinaus, ob der Regen schon heranzieht. Und der Diener geht und er kommt zurück, es ist nichts zu sehen. Und Elia verbirgt wieder sein Gesicht zwischen seinen Knien und er betet und er schickt seinen Diener erneut und es ist nichts zu sehen. Und das Ganze 6-mal. Was tut Elia hier? Ganz bestimmt, er tut verschiedene Sachen. Ganz bestimmt demütigt er sich vor seinem Gott. Ich finde das eine unheimlich schöne Situation, vor allem nach diesem gewaltigen Plimbim da mit Feuer vom Himmel und Baalspriester schlachten. Und ist es was unheimlich, einen schönen Einblick, finde ich, den wir bekommen hier in die Beziehung von Elia zu seinem Gott. Alle sind weg und nur noch er und sein Diener sind auf diesem Berg. Und das alles liegt hinter ihnen und Elia beugt sich auf die Erde und demütigt sich vor seinem Gott. Das ist unheimlich schön für mich. Aber er tut noch was Zweites und das ist mir wichtig heute Morgen. Er kontrolliert seinen Blick. Er kontrolliert seinen Blick. Er verbirgt sein Gesicht zwischen seinen Knien und er kontrolliert seinen Blick, seinen Fokus. Er limitiert, wo er hinschaut. Er limitiert, mit wem er redet. Er limitiert, welchen Dingen er Aufmerksamkeit schenkt. Er praktiziert es, im Glauben und nicht im Schauen zu gehen. Er verbirgt sein Gesicht zwischen seinen Knien und verbirgt gleichzeitig sich selbst in der Verheißung Gottes. Psalm 27, Vers 13, ein Vers, der mich vor ein paar Wochen total angesprochen hat. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu sehen im Lande der Lebendigen. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu sehen im Lande der Lebendigen. Und dieses Wort sicher ist im Urtext das Wort Amman. Und Amman bedeutet verborgen in der Verheißung Gottes. Das ist nicht schön? Ach, wenn ich nicht verborgen wäre in der Verheißung Gottes, das Gute des Herrn zu sehen im Lande der Lebendigen. Manchmal gibt es Situationen und Momente in unserem Leben, da ist es genau das, dass wir sagen, oh, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass mein Gott mir Gutes tun wird, dann wüsste ich nicht, wo ich meine Hoffnung hernehme. Matthias hatte so eine Situation. Und dieses Sichersein ist ein Verborgensein in der Verheißung Gottes. Und ein sich bergen in der Verheißung Gottes. Und das bedeutet immer mal wieder auch, dass wir unseren Blick fokussieren und einschränken, dass wir unser Gesicht verbergen zwischen unseren Knien, wie Elia das hier tut. Und es gibt Momente, da haben wir das wirklich, da haben wir das nötig. Weil da haben wir ein Geräusch vom Rauschen des Regens gehört. Und die, die mit uns Ausschau halten, kommen 6-mal zurück und sagen, es ist nichts zu sehen. Und dann haben wir es nötig, dass wir unser Gesicht zwischen unseren Knien verbergen und uns fokussieren auf die Verheißung Gottes und darüber hinaus auf den, der die Verheißung gegeben hat. Noch wichtiger als die Verheißung zu fokussieren, ist den zu fokussieren, der die Verheißung gegeben hat. Okay? Den Blick zu limitieren und einzuschränken und durch diesen eingeschränkten Blick, den Elia immer wieder aufnimmt nach diesen Negativmeldungen, die kommen, durch diesen eingeschränkten Blick erhält er sich eine Erwartungshaltung. Und das beeindruckt mich mit am meisten, dass Elia nach jedem Mal, der Knecht kommt wieder und sagt, es ist nichts zu sehen, und Elia geht wieder ins Gebet und richtet sich wieder auf und sagt, geh und schau aufs Meer hinaus. Das ist eine Erwartungshaltung, die beeindruckt mich, weil ich so schnell aufgebe und so schnell denke, na, dann habe ich vielleicht dieses Geräusch des Rauschens des Regens doch nicht gehört oder wie auch immer, ich schütze mich vor Enttäuschung und so, ne, alles, was da so menschlich in uns vorgeht. Aber nicht Elia, er geht immer wieder zurück zu dieser, finde ich, prophetischen Pose einfach und verbirgt sein Gesicht zwischen seinen Knien und richtet sich wieder auf und sagt, okay, geh und schau noch mal. Und was er uns vorlebt, ist ein anhaltendes, erwartungsvolles Gebet des Glaubens. Und das ist ein zweiter Punkt, den Jesus sehr häufig lehrt, neben dem in seinem Namen beten. Wenn ihr die Lehren von Jesus anschaut im Neuen Testament, ganz häufig spricht er von erwartungsvollem, anhaltendem Gebet des Glaubens. Kurzes Beispiel, Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jesus betont die Notwendigkeit, im Glauben zu beten, erwartungsvoll zu beten und nicht zu zweifeln. Und er beschreibt den Glauben als einen Glauben in so einem Ausmaß, dass wir von dem, worum wir bitten, in Vergangenheit sprechen, als hätten wir es bereits empfangen. Das ist so ein Mind-Twister und es ist nicht einfach nur eine Sache, die ich mir einfach so einreden muss oder so, sondern das ist einfach eine Beschreibung von Glauben, empfinde ich das so zumindest, dass wir mit so einer Zuversicht beten, dass wir wissen, dass wir empfangen haben, weil wir nach seinem Willen gebetet haben. An anderen Stellen schreibt Paulus, wir sollen unsere Bitten mit Danksagung vorbringen, das ist derselbe Gedanke. Wir sollen beten gleichzeitig mit der Danksagung, dass wir empfangen haben und empfangen werden. Jakobus schreibt Ähnliches in Jakobus 1, Vers 6, da geht es um ein Gebet um Weisheit, wo Gott eine ganz klare Zusage gibt, ein Geräusch vom Rauschen des Regens, ich werde dir Weisheit geben, wenn dir Weisheit mangelt und du sie brauchst. Jakobus schreibt, und ich denke, das ist nicht nur auf Weisheit bezogen, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Glaubendes, erwartungsvolles Gebet, das sich nicht entmutigen lässt, sondern das dranbleibt und das weiß, dass Gott in seinem Zeitplan antwortet. Das 7. Mal kam, und 7 ist in der Bibel häufig eine Zahl, die für die Vollkommenheit von Gottes Wegen einfach steht, für die Vollkommenheit Gottes. Und das 7. Mal kam und der Knecht kommt zurück und sagt, da ist eine Wolke so groß wie die Hand eines Mannes. Beim 7. Mal. Im Zeitplan Gottes. Und das ist eine Zuversicht, die wir brauchen, wenn wir beten und wenn Gott unser Gebet nicht sofort erhört, dass wir wissen, Gott hat seinen Zeitplan und der ist vollkommen. Und beim 7. Mal, das wievielte Mal es auch tatsächlich sein mag, wird passieren und wird das Geräusch des Rauschens des Regens zu dieser Wolke werden, die ich am Himmel sehe. In der Apostelgeschichte, ganz am Anfang fragen die Jünger Jesus, wann ist es, dass du wiederkommst und dass du dein Reich aufbaust und so weiter. Sie nehmen Bezug auf eine Verheißung, die Jesus gegeben hat, und sie wollen den Zeitpunkt wissen. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Fristen oder Zeitpunkte zu kennen, aber der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und ich denke, das gilt nicht nur für sein Wiederkommen und diese ganzen Dinge, sondern das gilt für diese Verheißungen, für die wir beten, für die du betest und wo du noch keine Wolke am Himmel siehst und wo du sagst, ich weiß nicht, wie oft ich noch beten soll. Und ich weiß nicht, wann Gott endlich mein Gebet erhört. Und dann sagt Gott zu dir, es ist nicht deine Sache, zumindest häufig nicht deine Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, aber du wirst Kraft empfangen in dieser Zeit, in der du wartest, mein Zeuge zu sein, und das ist das, worum es geht. Okay, das siebte Mal wird kommen, und die Lektion, die zweite oder die Ermutigung von Elia, die ich uns weitergeben möchte, die erste, hör seine Verheißung, die zweite, glaubendes, anhaltendes, erwartungsvolles Beten. Und schließlich passiert es das göttliche siebte Mal, und es geschah beim siebten Mal, da sagte der Knecht, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen, und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Der Knecht kommt mit einer Antwort zurück, und es ist nicht der große Regeneinbruch oder sonst welche schwarzen, dicken Wolken, sondern ein Wölkchen, so klein wie die Hand eines Mannes. Wenn man nur so macht, dann sieht man sie schon gar nicht mehr. Ein ganz kleiner Funke Hoffnung, eine ganz kleine Veränderung, und Elia hört es und er reagiert. Und er schickt Ahab in die Stadt zurück, und er selbst gürtet seine Hüften, ich liebe Elberfelder, und läuft, um sich vor dem Regen in Sicherheit zu bringen. Und das ist auch eine Sache, die uns der Jakobusbrief zum Beispiel lehrt, ist, dass wahrer Glauben immer Taten nach sich ziehen wird. Und das ist bei Elia so, das sehen wir hier. Er glaubt an die Gebetserhörung so sehr, dass er anfängt, sich vor dem Regen zu schützen, der gleich kommen wird, auch wenn er nur das Wölkchen gesehen hat am Himmel. Und beeindruckend finde ich ganz kurz einfach, wie Elia es schafft, hier die Waage zu halten und eine Verheißung Gottes zu hören, nicht loszurennen, sondern erstmal zu beten und dann den richtigen Zeitpunkt zu merken und zu wissen, okay, das Wölkchen ist da und jetzt geht's los. Und jetzt schicke ich den Ahab zurück und jetzt gürte ich meine Hüften und bringe mich in Schutz, weil der Regen, der Wolkenbruch wird kommen. Und diese Waage zu halten, und das schaffen wir nur, wenn wir nah an Gott sind und wenn wir uns nicht nur auf die Verheißung fokussieren, sondern vor allem auf den, der die Verheißung gegeben hat, und da an seiner Hand bleiben. Jakobus hatte gesagt, Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und ich glaube, das steht da, um uns zu sagen, genau das Gebetsleben steht dir offen. Er war nicht irgendwie anders als wir. Aber er war ein Mann, der hat das Geräusch des Rauschens des Regens gehört. Er hat sein Gesicht zwischen seinen Knien verborgen und hat gesagt, ich glaube dir und ich erwarte von dir. Und er hat auf dieses göttliche siebte Mal hin ausgeharrt und gewartet. Und dieses göttliche siebte Mal kam, und er hat gesehen in der Ferne, Gott tut was. Und er ist eingestiegen und hat gesagt, ich will dabei sein. Ich fange an, mich vor dem Regen in Sicherheit zu bringen, den Gott verheißen hat. Und genau dieses Gebetsleben steht dir offen, in solchem Ausmaß an den Plänen Gottes, an dem, was Gott offenbart, was er tun möchte, teilzuhaben. Und wisst ihr was? Gott wundert sich, wenn wir das nicht tun. Jesaja 59, Vers 16. Gott sah, dass kein Mann da war, und wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Ich meine, es ist der einzige Vers, wo steht, Gott wundert sich. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber mir fällt kein anderer ein. Was nicht bedeutet, dass es keinen anderen gibt. Aber das finde ich erstaunlich. Gott sagt, ich wundere mich, dass es keinen Mann gibt, der Fürbitte tut. Und er hat so recht, dass er sich wundert, weil er sagt in Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er hat so recht. Und ich muss mich auch wundern. Also ich muss mich über mich selber wundern. Und diese Geschichte, Elia, und diese ganzen Verse, die auch Jesus, Dinge, die Jesus sagt, sind uns gegeben zur Ermutigung, anzufangen zu beten. Und der Sinn dieser Predigt ist es nicht zu sagen, bete einfach und du kriegst, was du willst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, dieser Vers geht so weiter, und ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist natürlich was, was man nicht weglassen sollte. Ne? Es geht nicht darum, dass Jesus plötzlich der Wunschautomat ist und ich bete, wofür auch immer ich möchte, und ich kriege das und sonst wie. Sondern es geht darum, zu verstehen, dass Gott uns einlädt, Teil seines Planes zu werden. Und dass er sagt, ich möchte, dass du mein Herz kennst, dass du weißt, was ich tun möchte. Ich möchte dich das Geräusch vom Rauschen des Regens hören lassen. Und das ist meine Einladung für dich, werde Teil davon und fang an zu beten. Und hör nicht auf zu beten, lass dich nicht entmutigen, sei wie diese Witwe, von der Jesus das Gleichnis erzählt. Bleib dran und glaube mir, fokussier dich, verbirg dein Gesicht zwischen deinen Knien. Bleib erwartungsvoll, und wenn du das Wölkchen siehst, so groß wie die Hand eines Mannes, bleib nicht nur auf deinen Knien, sondern lass deinen Glauben auch Taten nach sich ziehen. Ich habe eine Sache auf dem Herzen zum Ende. Wir hatten 3 Punkte, und ich glaube, dass Personen hier vertreten sind, zu denen einer dieser Punkte passt. Und ich möchte Folgendes mit euch machen. Ich werde kurz nochmal einen Punkt sagen, und alle, auf die das zutrifft und die sich wünschen, dass sich da was verändert oder dass sie da gestärkt werden, die können aufstehen. Wenn du nicht aufstehen kannst, kannst du gerne auch deine Hand heben, einfach irgendwie signalisieren, ja, ich möchte, dass Gott das in meinem Leben tut oder mir da hilft. Und dann möchte ich für dich beten. Die erste Personengruppe, ich nenne sie erstmal alle, sind die Leute, die sich danach sehnen, überhaupt dieses Geräusch vom Rauschen des Regens zu hören. Und du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht, was Gott vorhat. Ich weiß eigentlich gar nicht, was sein Wille ist. Ich wüsste gar nicht wirklich, wofür ich beten soll. Klar bete ich für das, was mir gerade wichtig ist. Aber ich weiß, ich habe gar nicht geschmeckt, was er eigentlich tun möchte und worein ich eingeladen werde. Das ist die erste Personengruppe, für die ich gleich beten möchte. Die zweite sind die, bist du, wenn du es gerade nötig hast, deine Augen zwischen deinen Knien zu verbergen und zu sagen, ich habe deine Verheißung gehört, aber es braucht irgendwie Ausdauer und es braucht Glauben, und ich habe meine Erwartungshaltung eigentlich schon verloren. Ich will die Enttäuschung gar nicht mehr hören, ich will meinen Knecht gar nicht mehr schicken, dass er guckt, ob da ein Wölkchen ist, sondern ich bin einfach müde. Das ist die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe bist du, wenn du sagst, okay, ich habe das Wölkchen gesehen und eigentlich wäre es dran, dass ich meine Hüften gürte und dass ich was tue, dass ich was sage, dass ich wo Bestimmtes hingehe, dass ich was Bestimmtes anfange, was auch immer das für dich bedeutet. Und in dem Kontext möchte ich für dich beten. Und wenn du der Einzige bist, der aufsteht bei einem Punkt, du hast nichts, weil du nicht bittest. Und wenn das der Morgen ist, an dem du anfängst und das erste Mal darum bittest, dass Gott dir das schenkt, warum nicht? So super. Genau, also die erste Personengruppe, du wünschst dir, dass du Gottes Herz mehr kennst und erkennst, was eigentlich sein Wollen ist und wofür du beten kannst und was er möchte, dass du adoptierst als dein Versprechen. Dich möchte ich beten. Jesus, danke, dass du ein Gott bist mit Agenda. Danke, dass du was vorhast, danke, dass du was tun möchtest und dass du permanent auch dabei bist, deinen Willen zu tun und dein Reich kommen zu lassen. Herr, ich bete für jeden, der hier steht, der dir heute signalisiert, ich möchte dein Herz kennen, ich möchte wissen, was du vorhast, ich möchte einfach deine Wege wissen und ich möchte Teil deines Planes werden. Ich bete, dass du in dieser kommenden Zeit einfach ihr Herz berührst und ihr Herz ziehst in deine Richtung und das eins machst, ihr Herz eins machst mit deinem und sie nicht anders können, als mit Gebet zu reagieren auf dieses Geräusch des Rauschens des Regens, das du hören lässt. Ich bete, dass sie das Geräusch des Rauschens des Regens hören über ihrem eigenen Leben, ihrer Familie, über ihren Dienst, über wo auch immer sie es hören möchten. Und Herr, wir danken dir dafür, wir beten das im Namen Jesu, der dafür ein Anliegen hat, sich mitzuteilen. Und wir danken dir dafür, dass du, das tun wirst. Amen. Okay, die zweite Gruppe sind die Personen, du hast Ausdauer nötig. Du hast es nötig, einfach deinen Blick zu fokussieren. Du hast es nötig, an Verheißung festzuhalten. Ist auch okay, mehrmals aufzustehen. Jesus, danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du sagst, dass wo wir Zeitpunkte und Zeiten nicht kennen und sich manche Zeiten auch lange hinziehen, dass du sagst, aber ich will dir meinen Geist geben und ich will dich stärken. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und jede dieser Personen stärkst auf ihrem eigenen Weg mit dir. Herr, ich bete, dass du es ihnen schenkst, am Weg gefallen zu haben und nicht nur an dem Ziel, wohin es gehen soll. Jesus, ich bete, dass du es ihnen schenkst, ihren Weg mit Zuversicht zu gehen. Ich bete, dass du es ihnen schenkst, diese lebendige Hoffnung zu sein, die du zu uns gemacht hast. Und ich bete, dass du sie ermutigst in ihrem Ausschau halten, Herr, dass du ihnen diese Knechte zur Seite stellst, die bereit sind, immer wieder zum Meer hinzulaufen und Ausschau zu halten und mitzuglauben und mitzuhoffen. Herr, wir beten, dass du ihnen diese Personen zur Seite stellst. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, sich zu verbergen in dir und sich sicher zu sein und verborgen zu sein in deiner Verheißung, dass sie das Gute, dein Gutes sehen werden im Land der Lebendigen. Ich bitte dich, dass du dich ihren Herzen näherst, dass du tröstest und dass du aufbaust, dass du ermutigst, dass du Glauben schenkst, der übernatürlich ist, den wir selber nicht schaffen können, aber der einfach von dir kommt. Und danke, dass du sie zum Zeugnis setzt in dieser Zeit des Wartens und in dieser Zeit des sich vor dir Demütigens und einfach vor dir liegen, nicht aufgrund ihrer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Danke für deine Nähe und danke, dass du jedem dieser Personen einfach ganz persönlich begegnen möchtest. Amen. Und schließlich noch du, wenn du merkst, okay, ich habe lange gebetet und eigentlich ist da dieser Wink Gottes, dieses kleine Wölkchen und vielleicht sollte ich tatsächlich meine Hüften gürten und sagen, okay, im Glauben gehe ich einen Schritt, im Glauben tue ich was, im Glauben wage ich was. Dann darfst du jetzt auch noch aufstehen und ich möchte auch für dich noch beten. Jesus, es ist so ein Geheimnis für uns, wie das alles zusammenwirkt. Deine Verheißung, unser Gebet und einfach dein Wirken, aber auch die Schritte im Glauben, die wir gehen. Und ich danke dir für diese Menschen, Herr, die dein Reden gehört haben, die gebetet haben, die Dinge durchgekämpft haben, festgehalten haben und die jetzt einfach merken, dass eine Zeit reif ist und dass was gereift ist in ihnen, was irgendwie jetzt raus möchte, dass ein Schritt dran ist. Ich bete auch für die, die noch nicht wissen, wie dieser Schritt aussehen wird oder aussehen soll. Herr, ich bete, dass du ihnen einen klaren Blick schenkst, einfach zu wissen, was dran ist. Ich bete, dass du ihnen ganz viel Mut schenkst, Herr, deinen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Herr, dass keine Furcht sie zurückhält, keine Unsicherheit sie zurückhält, sondern dass sie reintreten in das, was du vorbereitet hast. Ich bete, dass du jeden Einzelnen an der Hand nimmst und lehrst, im Glauben und nicht im Schauen zu gehen. Herr, und ich danke dir, dass wo wir in deinen Fußspuren gehen, in deinem Willen gehen, in den Werken gehen, die du vorbereitet hast, dass wir Dinge erleben werden und sehen werden, die wir uns kaum vorstellen konnten, weil du tun kannst, was wir uns kaum ausmalen können. Herr, bitte hör nicht auf, Ermutigung zu sprechen, anzutreiben. Danke, dass du Türen öffnest und die keiner schließen kann. Danke, dass du deinen Segen gibst, Herr, dass wo wir in deinen Wegen gehen, dass einfach da dein Segen sein wird. Jesus, danke, dass du so gut bist. Danke, dass du uns teilhaben lässt an deinem Plan, jeden, der hier ist. Jesus, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen, im Himmel wie auf Erden. Wir wissen, dass dein das Reich ist und die Kraft und die Herrlichkeit. Und wir wollen da so gern davon sein und du lädst uns dazu ein. Du wunderst dich, wenn wir die Einladung nicht annehmen. Herr, wie Sil vorhin gesagt hat, wir entscheiden uns, die Einladung anzunehmen und Teil dessen zu sein, was du tun wirst und tun möchtest. Wir lieben dich. Amen. So. Seid gesegnet. Ich bete, dass es einfach in jedem Herzen aufgeht. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Es hat keine verdammende Beinote von wegen, hättest du nur mehr gebittet, dann hättest du es schon lange. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ne? Aber Gott ermutigt dich zu beten und zu erwarten und diese Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten. Und das wünsche ich uns.